In vielen Fällen tritt der Tod relativ schnell ein. Also ich glaube, im Durchschnitt stirbt man so etwa 9 Tage nach dem Auftreten der Symptome. Die Mortalitätsrate schwankt so zwischen 10% und 30%. Das ist jetzt nicht so hoch wie bei Nipah oder bei Ebola, aber das ist schon anständig hoch. Also das ist ja, wie gesagt, eine sehr, sehr ernstzunehmende Erkrankung.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo und willkommen zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 31. August 2026 und zwar in Sapporo in Japan. Ich bin da gerade angekommen aus New York, bin gerade vom Flughafen ins Hotel. Also mal schauen, wie gut das mit der Aufnahme funktioniert. Ja, und weil ich gerade in Asien bin, habe ich mir gedacht, wir reden heute über ein Virus, das in China, in Teilen von Japan und in Korea vorkommt. Zwar ein bisschen exotisch ist, aber wo es mittlerweile eigentlich schon eine ganz große Anzahl an Fällen pro Jahr gibt. Und zwar geht es heute um das Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Virus oder SFTSV. Das hat man irgendwann mal umbenannt in Huayangshan Banyang Virus, weil anscheinend dieses SFTSV zu kompliziert war. Obwohl Huayangshan Banyang Virus vielleicht auch nicht ganz so einfach auszusprechen ist. Und mittlerweile ist es wieder umbenannt worden in Dabi-Banda-Virus. Also nicht Banda wie Banda-Bär, sondern mit weichem B. Und dieses Dabi, das kommt von den Dabi Mountains. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche. Das ist eine Gebirgskette an der Grenze zwischen der Henan, Hubei und der Anhui-Provinz in China. Was ist jetzt dieses SFTSV? Das ist ein Bunya-Virus, das entfernt verwandt ist mit dem Krim-Kongo-hämorrhagischen Fiebervirus, Rift Valley-Fiebervirus, aber auch mit Hunter-Viren. Und wie das bei Bunya-Viren so ist, hat das ein einzelsträngiges RNA-Genom mit negativer Orientierung, zumindest großteils negativer Orientierung. Und das hat 3 Genomsegmente, was typisch ist bei Bunya-Viren. Und die 3 Genomsegmente sind L, M und S. L steht für Large, M steht für Medium, S steht für Small. Das L-Segment hat etwa 6500 Basenpaare, das M-Segment etwa 3300 und das S-Segment etwa 1700. Das L-Segment kodiert für eine Polymerase. Das M-Segment kodiert für das Glykoprotein, das Spike-Protein. Das nennt sich in dem Fall GNGC. Das ist im Prinzip ein Oberflächenprotein, das aber dann gespalten wird in 2 Teile. Und da gibt es eben den N-terminalen Teil, der sich GN nennt, und den C-terminalen Teil beim Protein, der sich GC nennt. Und dann kodiert am S-Segment haben wir das Nukleoprotein. Und dann in eine Richtung und in die andere Richtung, also positive Polarisierung, glaube ich, ist das dann, das NSS-Protein. Und das ist ein Interferon-Antagonist. Das heißt, es ist ein Protein, das die angeborene Immunantwort der Zelle ausschaltet. Und was wir hier nicht haben, ist ein Matrix-Protein. Das ist auch typisch bei Bunya-Viren, dass das nicht vorkommt, aber ganz viele andere Viren haben eben ein Matrix-Protein. Deswegen sage ich das dazu. Ja, das Virus ist ganz einfach aufgebaut. Ganz innen haben wir das Genom, das vom Nukleoprotein geschützt ist und mit der Polymerase assoziiert. Dann haben wir eine Lipidschicht und darin sitzt das GNGC-Protein, also das Spike-Protein. Die Partikel sind etwa 80 bis 120 Nanometer im Durchmesser und die sind pleomorph. Das heißt, die sind schon etwas rundlich, aber eben nicht besonders schön rund geformt, sondern können auch irgendwie andere Formen haben, wie eiförmig, etwas länglich und so weiter und so fort. Und das Virus ist genetisch relativ divers. Also wir haben da einige Genotypen von A bis F. Und dann gibt es auch noch Reasortanten, weil die eben Genomsegmente haben. Die können dann, wie bei Influenzaviren, das zum Beispiel auch der Fall ist, Genomsegmente austauschen und dann können sich da neue Kombinationen ergeben. Bisschen was zur Geschichte. Das Virus ist das erste Mal in 2009 in China isoliert worden von einem Patienten. 2012 ist es dann in Südkorea identifiziert worden und 2017 in Japan. Und das Interessante ist, es gab dann eine Untersuchung in China, wo man sich retrospektive Proben angeschaut hat von älteren Fällen, wo man eine virale Infektion vermutet hat, aber das eben nicht beweisen konnte. Und da hat man herausgefunden, dass es schon 1996 und dann auch 2006 Cluster mit diesem Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Virus gegeben hat. Und einer der Cluster ist sehr interessant, das ist eben dieser Cluster von 1996, der ist in Jiangsu aufgetreten, also eine chinesische Provinz. Da gab es 11 Fälle. Das hat mal angefangen mit einem Patienten, der ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Verwandter von dem ist dann auch eingeliefert worden und dann sind noch mehr Familienmitglieder im Prinzip infiziert worden bzw. haben Symptome bekommen. Und da könnte es ja noch sein, dass die sich alle durch die gleiche Quelle angesteckt haben. Aber es haben sich dann auch Leute im Krankenhaus angesteckt, also Krankenhauspersonal. Und das hat dann natürlich darauf hingedeutet, dass es sich hier um Mensch-zu-Mensch-Übertragung gehandelt hat. Das ist anscheinend möglich mit diesem Virus, das ist mittlerweile gut dokumentiert, ist aber nicht sehr effizient, also es braucht im Normalfall Körperkontakt bzw. Kontakt mit Körperflüssigkeiten dazu. Bei diesem Ausbruch von 1996 sind von den 11 Infizierten 2 gestorben. Es gab dann natürlich auch eine Untersuchung dazu, wie man sich mit dem ansteckt, und man ist draufgekommen, das ist, wird durch Zecken übertragen, und zwar in dem Fall von einigen unterschiedlichen Zeckenarten. Ich glaube, Haemophysalis longicornis, das ist die asiatische Langhornzecke, würde ich das jetzt übersetzen. Das ist einfach eine Schildzecke, ich weiß gar nicht, ob die wirklich einen deutschen Namen hat. Auf Englisch heißt sie jedenfalls Asian Longhorn Tick. Das ist einer der Hauptüberträger anscheinend. Man hat sich dann natürlich auch angeschaut, was ist jetzt das Tierreservoir, also die Zecke ist der Vektor, der Überträger, aber was ist das Reservoir? Man hat dann gefunden, dass unterschiedlichste Nutztiere und Haustiere positiv sein können, also Schafe zum Beispiel, Ziegen, Rinder, Yaks waren positiv, wenn man die getestet hat, aber auch Hunde und Katzen entweder Antikörper gegen das Virus gehabt oder waren RNA-positiv, also haben das Virus aktiv getragen. Man hat das auch in Wildtieren gefunden, in Igeln zum Beispiel, in Wildschweinen, in koreanischen Wasserrehen, habe ich auch nachschauen müssen, das sind so kleine Rehe, die sind aber ziemlich interessant, da haben die Männchen so Fangzähne, die schauen irgendwie aus wie Vampire, also ziemlich krass. Die können positiv dafür sein. Wiesel, Opossums, aber auch Mäuse hat man positiv gefunden. Also was genau das Tierreservoir ist, ist nicht so klar. Es scheint, dass das Virus in vielen unterschiedlichen Tieren zirkulieren kann und dann von Zecken von diesen Tieren auf Menschen übertragen werden kann. Ja, wie infiziert man sich? Eben einerseits über Zeckenbisse. Andererseits kann es eben auch zu Mensch-zu-Mensch-Übertragung kommen bei direktem Kontakt oder Kontakt mit Körperflüssigkeiten von jemandem, der infiziert ist. Die Inkubationszeit beträgt etwa 5 bis 14 Tage und dann treten Symptome auf. Fieber ist auch im Namen Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome, ne? Aber auch Erbrechen, Bauchschmerzen, Durchfall, neurologische Symptome. Und wenn man sich die Laborwerte anschaut, sind meistens die Leberwerte erhöht. Es kommt zur Leukopenie, also zum Abfall von weißen Blutkörperchen im Körper. Und dann kommt es eben auch zur Thrombozytopenie. Und das ist eben auch im Namen Severe Fever with Thrombocytopenia. Das ist dann einfach ein Mangel an Blutplättchen. Also die Anzahl von Blutplättchen im Blut fällt ab. Und meistens führt das dann alles zusammen zu einem Multiorganversagen. Also es ist eine schwere Erkrankung und in vielen Fällen tritt der Tod relativ schnell ein. Also ich glaube, im Durchschnitt stirbt man so etwa 9 Tage nach dem Auftreten der Symptome. Und die Mortalitätsrate schwankt so zwischen 10% und 30%. Das ist jetzt nicht so hoch wie bei Nipah oder bei Ebola, aber das ist schon anständig hoch. Also das ist ja, wie gesagt, eine sehr, sehr ernstzunehmende Erkrankung. Was man auch gesehen hat, ist, dass die Erkrankung oder die Infektionen häufiger in älteren Personen auftreten. Das fängt so bei 40 an und umso älter man ist, umso öfter tritt es auf. Es ist aber nicht ganz klar, ob das wirklich jetzt mit dem Alter zu tun hat oder vielleicht mit den Risikofaktoren, was das Risiko von Zeckenbissen betrifft. Also gerade in China ist es wahrscheinlich schon so, dass viele junge Leute versuchen, in der Stadt zu arbeiten, vielleicht nicht in der Landwirtschaft arbeiten, während ältere Leute vielleicht in ruralen Gebieten geblieben sind und eben viel draußen sind und dann von Zecken gebissen werden. Also das könnte schon ein Bias sein, aber es ist sehr klar, dass vor allem ältere Leute sich mit diesem Virus infizieren. Und in China treten die meisten dieser Infektionen im Sommer auf, beziehungsweise im Frühjahr. Grundsätzlich findet man Fälle zwischen März und November, aber die meisten eben zwischen April und Juni. Und ich glaube, das ist auch in Korea und in Japan der Fall. Ja, wo kommt das in China vor? Da sind einige Provinzen betroffen, wo das mittlerweile detektiert wird. Die Anhui-Provinz, Henan, Hubei, Jiangsu, Liaoning und Shandong. Wie kann man sich jetzt vorstellen, wo die sind? Das ist alles etwa auf Höhe Shanghai und dann Richtung Westen und ein bisschen Richtung Norden, ein bisschen Richtung Süden, also eher so in der Mitte von China. In Japan ist vor allem die südliche Hälfte betroffen, also wo ich jetzt bin, in Hokkaido, also in Sapporo, das ist auf der Insel Hokkaido, das ist im Norden. Da gibt es das noch nicht, soweit ich weiß. Da gibt es andere Gefahren wie Bären, aber eben nicht dieses Virus unbedingt. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, in China gibt es schon relativ viele detektierte Fälle. Also da reden wir von etwa 1.000 bis 2.000 Fällen pro Jahr. In Japan sind es etwa 100 Fälle pro Jahr. Und in Korea sind es etwa 200 Fälle pro Jahr. Wie gesagt, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es ist auch nicht so wenig. Also wenn man im Süden von Japan wandern geht, sollte man sich schon darüber Gedanken machen, was man macht, damit man nicht von Zecken gebissen wird. Ja, und was kann man dagegen tun, gegen diese Infektion? Es gibt keinen Impfstoff. Am besten ist es, man vermeidet Zeckenbisse. Mit langen Hosen, Zeckenschutzmittel auftragen und so weiter und so fort. Wenn man mal infiziert ist, kann man versuchen, mit Ribavirin oder Favipiravir zu behandeln. Das sind beides antivirale Medikamente, die Polymerase von unterschiedlichsten Viren hemmen können. Ich weiß aber nicht, wie effizient das ist. Also ich weiß, dass die eingesetzt werden. Favipiravir ist zum Beispiel ein Medikament, das auch für Influenza, für pandemische Influenza in Japan zugelassen ist, aber nicht in anderen Ländern. Also ich weiß nicht, ob es Daten dazu gibt, wie gut das wirklich funktioniert, aber in der Zellkultur oder im Tiermodell funktionieren die Wirkstoffe auf jeden Fall. Aber das ist wahrscheinlich besser, als nicht zu behandeln. Ja, also wie gesagt, da gibt es einen Haufen Arbeit. Impfstoffe könnte man entwickeln. Da gibt es auch ein bisschen was präklinisch, also im Tiermodell, was zu funktionieren scheint. Aber soweit ich weiß, gibt es da noch nicht viel in klinischen Studien. Das Interessante hier ist, dass 2009, das war im Prinzip das Jahr, wo das Virus in China isoliert wurde, ein sehr, sehr ähnliches Virus in den USA aufgetaucht ist, und zwar in Missouri. Das ist genetisch sehr nah verwandt. Und das nennt sich Heartland Virus. Heartland, weil es in Bundesstaaten, die eben zum Heartland der USA zählen, aufgetaucht ist. Das wird übertragen auch von einer Zecke, vom Lone Star Tick, also von der Lone Star Zecke, Amblyomma americanum. Und ja, wie gesagt, der erste Fall ist in Missouri aufgetreten, 2009, und seitdem hat es etwa 80 dokumentierte Fälle gegeben und eine Handvoll von Todesfällen. Es lässt sich schwer sagen, es kann sein, dass es mehr Fälle gibt, aber das ist nicht reportable, also das ist keine anzeigepflichtige Erkrankung. Und deswegen ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, das zu tracken. Es sind auf jeden Fall Fälle bekannt und mittlerweile wurde das Virus in vielen US-Bundesstaaten nachgewiesen. Arkansas, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Missouri, sogar New York, also Upstate, nicht in der Stadt. North Carolina gibt es das, in Oklahoma, Pennsylvania, Tennessee, Virginia und West Virginia. Also es ist anscheinend seltener als die asiatische Version, wo es doch eine gute Anzahl von Fällen pro Jahr mittlerweile gibt, die detektiert werden. Aber Es wird immer wieder auch gefunden in Patienten und in Zecken. Ja, das war's für heute. Mal was Exotisches. Zusammenfassend, das Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Virus ist ein interessantes Virus, ein Bunya-Virus, das in Asien vorkommt, in China, in Japan und in Korea. Ist zwar selten, aber doch eine gute Anzahl von Fällen pro Jahr und kann sehr schwer verlaufen mit einer Mortalitätsrate von 10-30%. Ja, wie immer, wenn es Fragen oder Anregungen gibt, bitte einfach ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com. Und wenn Sie den Podcast unterstützen wollen, können Sie das jederzeit auf Steady tun. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Podcast-Werkstatt.